Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, den 8. Dezember. Heute geht's bei uns um Folgendes. Das Haus der Religionen zeigt in einer Ausstellung Fluchtgegenstände von TamilInnen, die vor 40 Jahren in die Schweiz gekommen sind.
Diese Papiere mögen für eine Drittperson ein Fötzeli sein, aber für mich ist das ein Zeuge, ein Beweismittel dieser Geschichte.
Dann, Glencore betreibt in Kolumbien den größten Tagebau Lateinamerikas. Seit mindestens 20 Jahren bestehen vor Ort Defizite in Sachen Menschenrechte und Umweltschutz, kritisiert die Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien.
Verbessert wurde die Kommunikation, die Broschüren, die Hochglanzberichte. Man simuliert die Erfüllung von freiwilligen Menschenrechtsstandards. Aber für die Leute, die im Umfeld der Minen leben, hat sich im Großen und Ganzen nichts wirklich zum Guten verändert.
Und in unserer heutigen akustischen Kolumne besuchen wir die Großmutter von Nicola Kessler im Altersheim.
Regelmässig startet sie unter grösster Aufregung kleine Revolutionen gegen Diskriminierungen, gegen Vernachlässigungen und dafür, dass man sie weiterhin ernst nimmt.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Und wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Der Berner Stadtrat wünscht sich ein Ende der Burgergemeinde in ihrer jetzigen Form. Gestern Abend nahm das Parlament ein entsprechendes Postulat an. Ziel sei, Einwohner und Burgergemeinde zu vereinigen. Für ein Ende der Burgergemeinde braucht es jedoch auch Anstrengungen auf kantonaler Ebene. Die bernische Kantonsverfassung garantiert die Existenz der Burgergemeinde. Die Burgergemeinde Bern hat knapp 20.000 Mitglieder. Ihr gehört rund ein Drittel des Bodens der Stadt Bern. Auch weiterhin wird es in der Stadt Bern E-Trottinetz geben. Wie der Gemeinderat heute mitteilt, habe er dem Anbieter VOI soeben eine Bewilligung ausgestellt für 5 Jahre. Künftig wird es nur noch diesen einen Anbieter geben in Bern. Damit will die Stadt den Druck auf den öffentlichen Raum minimieren. Auf der Großen Almend sollen temporäre Fußballplätze entstehen. Auch das kommunizierte der Gemeinderat heute in einer Medienmitteilung. Im Sommer 2025 findet in der Schweiz die Fußball-Europameisterschaft der Frauen statt. IB und andere Vereine können in dieser Zeit das Wankdorf-Stadion nicht nutzen. Die Große Almend soll deswegen als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung stehen. Ins Bundeshaus. Das Parlament will ein schweizweites Littering-Verbot. Nach dem Nationalrat stimmte gestern auch der Ständerat einer entsprechenden Vorlage zu. Und die Biodiversitätsinitiative kommt ohne Gegenvorschlag vors Volk. Gestern schickte der Ständerat einen vom Bundesrat ausgearbeiteten Gegenvorschlag bachab. Die Initiative fordert mehr Biodiversitätsflächen und mehr Geld für den Erhalt der Biodiversität. Das Schweizer Stimmvolk wird über den Autobahnausbau befinden dürfen. Wie der VCS gestern mitteilte, sei das Referendum dagegen zustande gekommen. In der Herbstsession hatte das Parlament einen Kredit von 5,3 Milliarden Franken zugestimmt. Das Referendumskomitee argumentiert, dass ein Autobahnausbau den Klimazielen widerspreche. In Deutschland hat der Streik der Bahnangestellten begonnen. 80% des Fernverkehrs seien eingestellt und auch beim Regionalverkehr gäbe es viele Ausfälle, schreibt etwa die Süddeutsche Zeitung. Der Streik dauert voraussichtlich bis heute Abend Betriebsschluss. Und noch zum Wetter. Der Samstagvormittag wird bewölkt, am Nachmittag könnte es regnen. Die Tageshöchstwerte liegen morgen bei rund 5 Grad. Der Sonntag wird relativ freundlich bei bis zu 9 Grad. Ab Montag gibt es dann wieder viel Regen bei Temperaturen von bis zu 12 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Im Sommer 1983, also vor etwas mehr als 40 Jahren, entluden sich in Sri Lanka Hass und Hetze in Form eines Pogroms an der tamilischen Minderheit. Die Ereignisse, die als Black July bezeichnet werden, markieren den Beginn eines jahrzehntelangen Bürgerkriegs. Viele TamilInnen flohen in der Folge auch in die Schweiz. Noch heute ist die Schweiz Heimat für eine der weltweit größten tamilischen Diaspora-Gemeinschaften. Ihre 40-jährige Geschichte ist ein wichtiger Teil der schweizerischen Migrationsgeschichte. Um diese Geschichte zu dokumentieren und aufzuarbeiten, lud das Projekt Tamil Diaspora Switzerland vergangenen Sonntag zu einer ganztägigen Veranstaltung im Haus der Religionen. Für diese Veranstaltung gestaltete der Verein eine Ausstellung mit Fluchtgegenständen der damals Geflüchteten. Die Ausstellung ist weiterhin im Haus der Religionen zu sehen. Noah Piu hat sie besucht und mit den OrganisatorInnen gesprochen.
Lavanya Sinadurai steht im Haus der Religionen, in Gedanken versunken vor einer Glasvitrine. Die darin ausgestellten Dokumente erzählen die Geschichte ihres Vaters, der Anfang der 80er Jahre aus Sri Lanka in die Schweiz geflüchtet ist.
Zu sehen ist hier eine Bescheinigung und Verfügung der Fremdenpolizei der Stadt Bern von 1983, genau 29. Dezember, also genau vor 40 Jahren. Und da steht, dass er keine Ausweisschriften habe und jetzt ein Asylgesuch einreichen werde. Und daneben eben die Einladung zur polizeilichen Befragung zum Asylbegehren.
Weitere Dokumente zeichnen wichtige Stationen auf dem Weg ihres Vaters nach. Der positive Asylentscheid, der erste Arbeitsvertrag und Briefe an die Eltern.
Diese Papiere mögen für eine Drittperson ein Fötzeli sein, aber für mich ist das ein Zeuge, ein Beweismittel dieser Geschichte. Und ganz besonders berührt mich dieser Zettel vom 30. Dezember 1983 von der Jugendherberge Bern. Er hat erzählt, als er in die Schweiz gekommen ist, war es sehr kalt und man hat ihn in eine Jugendherberge gebracht. Und man durfte dort nur schlafen und musste um 7 Uhr morgens die Jugendherberge verlassen. Sie wussten nicht, wohin, sie hatten kein Geld, konnten nicht in ein Restaurant, sie wurden angefeindet, also haben sie sich an einem warmen Ort, nämlich am Bahnhof, wo sie nicht alleine waren, wo Licht war, befunden.
Anlass für die Ausstellung im Haus der Religionen gab die Veranstaltung 40 Years Tamil Diaspora Switzerland vom vergangenen Sonntag. Lavanya Sinadurai hat die Veranstaltung mitorganisiert. Die Idee für die Ausstellung mit den Fluchtgegenständen gab ihr ein Besuch im neuen Museum Biel. Sie bat den dortigen Museumskurator Florian Eitel um Unterstützung für eine Ausstellung mit Fluchtgegenständen von tamilischen Geflüchteten. Florian Eitel war gerne bereit, bei der Gestaltung der Ausstellung mitzuhelfen. Er habe selbst noch nicht viel über die Geschichte der tamilischen Diaspora in der Schweiz gewusst. Und auch in öffentlichen Archiven sei wenig dazu zu finden.
Es ist eigentlich bezeichnend, dass die zweite Generation der Tamilinnen in der Schweiz den Anlass organisiert hat. Denn häufig ist es so, wir kennen das aus der Migrationsgeschichte, dass die erste Generation relativ wenig erzählt über die Lebensumstände, Fluchtumstände und die ersten Jahre in der Schweiz. Und die zweite Generation, die hier aufgewachsen ist, die hier integriert ist, danach fragt.
Bereits in einer Ausstellung über Saisonniers im neuen Museum Biel erzählte Eitel Geschichten anhand von Fluchtgegenständen.
Also das finde ich extrem spannend, halt wie plötzlich Alltagsgegenstände, Wegwerfgegenstände für gewisse Leute einfach zentrale Erinnerungsstücke sind ihres Lebens und anhand von denen kann man eben die Geschichte erzählen. Und ich war also extrem erstaunt, überrascht, was für Gegenstände die Leute noch aufbewahrt haben von ihrer Flucht in der Schweiz. Ich kann da vielleicht ausführen, also was mir am prägendsten in Erinnerung geblieben ist, natürlich neben Papieren, Ausweise, was man dabei hat, Universitätsdiplome. Jemand ist über Moskau nach Berlin, nach Europa geflogen. Das war ein häufiger Fluchtweg mit der sowjetischen Luftfahrtgesellschaft Aeroflot. Und diese Person hat eigentlich die Reisedokumentation behalten, mit einem Porträt von Lenin drin, der Sowjetunion, mit den Ausgehe- und Tourismustipps von Berlin, aber auch die Säckchen von Salz, Pfeffer und Zucker. Natürlich unverbraucht.
An den Gegenständen hangen prägende Erinnerungen. Erinnerungen, die zum Teil auch identitätsstiftend sind. Aber nicht nur deswegen sei es spannend, diese Geschichten zu erzählen.
Und schlussendlich ist der Erkenntniswert ja nicht nur ganz wichtig für die Identität der Nachkommen der ersten Generation von Tamilen in der Schweiz, sondern auch eigentlich für die Gesamtgesellschaft, für die Schweiz. Denn das macht es für mich natürlich auch als Historiker noch viel spannender, die ganze Angelegenheit. Der Zeitpunkt, als die ersten Tamilen in die Schweiz kommen, das ist so ein Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik der Schweiz, denn die ersten Tamilen kommen eigentlich ziemlich zeitgleich mit dem neuen Asylgesetz von 1981, das weggeht von den Kontingenten, die man früher hatte, bei Krisen wie dem Ungarnaufstand 56 oder Prager Frühling 68, sondern zu einer Individualabklärung halt des Asylrechts. Und die Tamilinnen und Tamilen, die in die Schweiz kommen, sind die ersten, die sich diesem System unterziehen und sozusagen irgendwie auf eine Art sind sie eigentlich das Experimentierfeld dieser neuen Asylpraxis. Und ich denke, das ist gerade für die kommenden Generationen extrem wichtig. Das ist die Geschichte, die wir nicht festgehalten in den Archiven, in den öffentlichen Archiven. Das sind persönliche Geschichten und das ist eigentlich ist jetzt das optimale Zeitfenster, um diese Geschichten festzuhalten, denn diejenigen der ersten Generation, die sind ins Pensionsalter, leben noch und die zweite Generation kann wirklich sie befragen und eben das Material festhalten.
Einen ersten Beitrag dazu hat die Ausstellung nun geleistet. Bei den BesucherInnen hat die Veranstaltung wohl auch einige Diskussionen ausgelöst, meint Lavanya Sinadurai.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich einige junge tamilische Menschen jetzt an die Eltern wenden und fragen, Papa, Mama, du hast mir gar nie erzählt, wie war das eigentlich für dich, als du in die Schweiz gekommen bist?
Um weitere Geschichten dokumentieren und für die kommenden Generationen festhalten zu können, bot die Ausstellung am Sonntag die Möglichkeit, die eigene Geschichte aufzunehmen oder aufzuschreiben. Wie viele der Besuchenden davon Gebrauch gemacht haben, weiß Sinadurai noch nicht.
Ich kann Sie nur bitten, die Geschichten zu schreiben, aber ich verstehe jede Person, die ihre Geschichte nicht teilen will, denn Teilen einer Geschichte kann auch schmerzhaft sein. Das kann Dämonen hervorrufen, die man vielleicht gar nicht möchte.
Auch Lavanya Sinadurai selbst fällt die Auseinandersetzung mit den Schicksalen nicht immer leicht. Auch jetzt noch löst es starke Emotionen aus, wenn sie vor der Vitrine mit den Gegenständen ihres Vaters steht.
Ich kenne es immer aus diesen Erzählungen und jetzt, wo ich diese Gegenstände vor mir habe, das ist wirklich, als würde man mir den Atem wegnehmen. Es ist wirklich krass. Also ich kann es nicht beschreiben. Jetzt, wenn ich so in der Kälte draußen, oder, dann bin ich sehr, sehr nahe bei den Tränen, weil ich denke, vor 40 Jahren ist mein Vater genau in dieser Kälte angekommen und wusste nicht, ob seine Familie in Sri Lanka noch lebt oder nicht. Man konnte nicht telefonieren und es tut wirklich weh.
Die Ausstellung löst aber nicht nur Schmerz und Schweremut aus. Viele hätten die Auseinandersetzung als heilsam empfunden, meint Sinadurai.
Eine Person hat mir sogar gesagt, danke, OKA-Team. Irgendwie konnte ich an diesem Anlass meinen Schmerz verarbeiten. Danke.
Die Geschichte der tamilischen Diaspora in der Schweiz und die damit verbundenen Einzelschicksale bewegen. Vieles ist noch nicht aufgearbeitet. Die Ausstellung im Haus der Religionen bietet einen guten Anfang dafür.
Ich lade jede Person herzlich ein, diese Ausstellung zu sehen. Die ist notabene umsonst. Das Haus der Religionen ist bis 5 Uhr offen, aber ich denke, man kann sicher auch bis 6 Uhr hierher kommen. Bitte kommt vorbei und seht euch diese Fluchtgegenstände an. Seht euch diese Gegenstände an, die die Menschen dabei hatten, als sie geflüchtet sind oder aus ihren ersten Jahren im Exil.
Lavanya Sinadurai ist im Organisationskomitee der Veranstaltung 40 Years Tamil Diaspora Switzerland. Die Ausstellung im Haus der Religionen ist noch bis zum 16. Dezember zu sehen.
Rabe Info.
Gleich geht's hier weiter mit einem Beitrag zu Glencores Geschäftstätigkeiten in Kolumbien. Erst gratulieren wir aber noch Jim Morrison zum Geburtstag. Der Frontmann von The Doors wäre heute 80 Jahre alt geworden. Hier sind The Doors mit Break On Through.
You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah.
chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Bring on through to the other side. Bring on through to the other side.
Rabe Info.
Dies ist nicht die erste Geschichte, deren Protagonist im globalen Süden gegen Menschenrechte und Umweltstandards verstößt. Und es ist nicht das erste Mal, dass der Protagonist Glencore heißt, der größte Rohstoffhändler der Schweiz mit Sitz in Zug. Glencore hat im letzten Jahr einen Umsatz von über 250 Milliarden Franken erzielt, zum Beispiel mit dem Kohleabbau. Zum Vergleich, alle Schweizer Ausgaben von AHV über Militär zu Landwirtschaftssubventionen könnten mit diesem Geld für fast 3 Jahre gedeckt werden. Glencore ist alleiniger Eigentümer des größten Tagebaus in Lateinamerika. Die Kohlemine Cerrejón befindet sich im Norden Kolumbiens. Ein eben veröffentlichter Bericht fordert einen Plan zur Schließung der Mine. Stefan Suhner ist Fachstellenleiter der Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien, eine Menschenrechtsorganisation, die sich für die kolumbianische Zivilbevölkerung einsetzt. Ich habe ihn gefragt, welche Folgen die Kohlemine Cerrejón auf die Bevölkerung in der Umgebung habe.
Es wurden rund 25 Dörfer für die letzten bald 40 Jahre zwangsumgesiedelt. Das heißt, die Leute haben ihren Lebensraum verloren, ihre Lebensgrundlage. Die Leute sind krank durch Lärmemissionen, durch Wasserverschmutzung und durch Luftverschmutzung. Krankheiten wie Atemwegserkrankungen, Hautausschläge, aber auch Verdacht auf längerfristig Veränderungen in den Zellen, bis hin auch zu Krebserkrankungen, Staublungen etc.
Es ist also wenig gesund, in der direkten Umgebung einer Kohlemine zu wohnen. Erst recht nicht neben dem größten Tagebau Lateinamerikas. Die Cerrejón-Mine erstreckt sich über eine Fläche von 690 Quadratkilometer. Das ist 13 Mal so groß wie die Stadt Bern. Verstöße gegen Menschenrechte oder Umweltstandards scheinen in dieser Umgebung nicht ungewöhnlich zu sein. Denn das kolumbianische Verfassungsgericht hat schon ganze 12 Urteile zugunsten der lokalen Gemeinschaft erlassen. Stefan Suhner von der Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien schildert exemplarisch eine der Rechtsstreitigkeiten.
2017 haben mehrere Gemeinschaften geklagt, weil Cerrejón einen Fluss umgeleitet hat. Sie waren der Meinung, dass ihre Rechte dabei nicht respektiert wurden, auf eine gesunde Umwelt, auf Wasser. Das Verfassungsgericht gab ihnen Recht und hat gesagt, man müsste umfassendere Studien machen, auch die Bevölkerung einbeziehen. Und bis heute ist da noch kein definitiver Entscheid gefallen. Und Cerrejón kann dort, wo der Fluss wurde umgeleitet, eigentlich, obwohl der Verfassungsgericht sagte, die Arbeiten müssen gestoppt werden, die Umleitung ist erfolgt, der Fluss fließt in einem künstlichen Kanal. Aber eigentlich ist immer noch die Entscheidung offen, ob nicht der Fluss in den ursprünglichen Flusslauf zurückgeleitet werden muss.
Der Schweizer Rohstoffhändler Glencore ist alleiniger Besitzer von Cerrejón. Weil der Entscheid des Verfassungsgerichts die Geschäftstätigkeiten beeinträchtigt hatte, reichte Glencore eine Klage gegen den kolumbianischen Staat ein, beim Schiedsgericht der Weltbank. Denn laut dem Investitionsschutzabkommen Schweiz-Kolumbien genießt Glencore für die Investitionen in Kolumbien völkerrechtlichen Schutz. Was genau Inhalt der Klage gegen Kolumbien ist, ist jedoch noch nicht bekannt.
Wir wissen dort nicht ganz genau, was oder wie viel Glencore fordert. Aber es geht ja darum, dass Glencore sagt, wir haben vom Staat sämtliche Erlaubnisse, Bewilligungen erhalten, um den Fluss umzuleiten. Und es ist ein für uns verbrieftes Recht, wir wollen das machen können und diese Kohle nun dort abbauen. Aber das Verfassungsgericht hat einfach klar festgehalten, dass die Bewilligungen in dem Sinn den gesetzlichen Ansprüchen nicht wirklich genügten und darum das ganze Projekt blockiert hat.
Dies sei ein bekanntes Muster, das sich schon öfters wiederholt habe, sagt Stefan Suhner von der Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien.
Jetzt gab es zum Beispiel in Kolumbien Fälle, wo die Bergbaubehörde Konzessionen erteilt, wo zum Beispiel die Umweltbehörde einen Nationalpark geplant hat und dann später eben das Verfassungsgericht sagte, diese Mine darf gar nicht existieren. Und die Firmen dann sagen, ja, aber wir hatten in gutem Glauben die Konzession beantragt und erhalten. Wir wollen dieses Recht ausüben und verlangen nicht nur den Ersatz der getätigten Investitionen, sondern auch den ganzen potenziell entgangenen Gewinn aus dem Abbau des Kupfers, der Kohle oder des Goldes, je nachdem.
Nun muss sich also das Schiedsgericht der Weltbank mit der Klage Glencore gegen Kolumbien beschäftigen. Ein solches Schiedsgericht ist supranational, das heißt, es steht über dem Landesrecht. Der Gang an ein höheres Gericht sei ein typisches Verhalten von multinationalen Konzernen.
Glencore nutzt den schwachen Staat Kolumbiens aus, solange es ihm dienlich ist, solange sie den Staat unter Druck setzen können, um Bewilligungen zu halten. Wenn es mal für Glencore schief läuft, dann gehen sie auf die internationale Ebene und verklagen darauf Schadenersatz.
Drei Vertreterinnen von kolumbianischen NGOs und Gemeinschaften machten letzte Woche Halt in der Schweiz. Sie kamen, um die Machenschaften von Glencore anzuprangern und präsentierten klare Forderungen an die Adresse des Schweizer Rohstoffunternehmens. Einerseits, dass Glencore die Klage vor dem Weltbank-Schiedsgericht zurückzieht. So könnte der Fluss auch wieder in seinen ursprünglichen Lauf zurück.
Das Zweite ist, die Mine Cerrejón, die hat noch Konzessionen bis 2034. Aber es ist völlig unklar aufgrund von Klimaschutzmaßnahmen, Weltmarktpreisen, regulatorischen Auflagen, wie lange Glencore diese Mine tatsächlich noch betreiben kann oder will. Nachdem sie im Nachbardepartement César die Titel überstürzt zurückgegeben hat, wächst halt die Befürchtung, dass auch bei Cerrejón überstürzt aussteigen könnten. Es gibt bis jetzt erst einen Entwurf eines Schließungsplanes, der aus Sicht der Gemeinschaften und der begleitenden NGO völlig ungenügend ist, vor allem eigentlich zu wenig Wiedergutmachung beinhaltet für Umweltschäden, Gesundheitsschäden, Verlust von Lebensgrundlagen und vor allem auch die Finanzierung dieses Planes völlig ungesichert ist. Da werden massive Nachbesserungen unter Einbezug der betroffenen Bevölkerung verlangt.
Außerdem wandten sich die Vertreterinnen der kolumbianischen NGOs an Schweizer FinanzakteurInnen. Schließlich haben auch die ihre Hände im Spiel, wenn es darum geht, Investitionen im Rohstoffbereich zu tätigen.
Halt mit der Forderung, das Kohlengeschäft nicht länger zu finanzieren oder wenn das nicht möglich ist oder nicht gewollt wird, zumindest den Einfluss als Investor, als Kreditgeber, als Aktieninhaber auszunutzen und auf einen besseren Schutz der Umwelt und der Menschenrechte in den Minen von Glencore hinzuarbeiten.
Stefan Suhner ist Fachstellenleiter der Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien. Der neue Bericht, das Cerrejón Always Win, verfasst von verschiedenen Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen, findet ihr auf unserer Webseite verlinkt, rabe.ch/info.
Rabe Info. Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblog. Heute stammt dieser von Nicola Kessler. Er zeichnet ein berührendes Porträt von seiner Großmutter.
Die Großmutti, das ist die letzte von meinen Grosseltern, die noch lebt. Meine Großmutti Lismut. Und wie? Im Altersheim, wo sie wohnt, wissen das alle und bringen Wolle vorbei. Oder sie kommen mit der eigenen Lismut scheu anklopfen, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Die Grossmutti hängt Maschen um Maschen aneinander, entwirft im Kopf neue Muster, wählt Knöpfchen aus und kaum ist sie mit etwas fertig, da geht's nicht lang, bis sie schon mit dem Nächsten anfängt. Wo der hochgeschätzte Leiter vom Heim ist pensioniert worden, hat man sie angefragt, für nicht mehr Pullover zu lesen. Eine ausgewanderte Tante hat eine Zeit lang auf schottischen Inseln Granny Socks an Einheimische und Rucksackreisende verkauft und für einen Grossvati hat es letztes Jahr kurz vor seinem Tod noch einen prächtigen neuen Pullover gegeben, den er nie mehr konnte tragen. Die Grossmutti hat vor vielen Jahren Schneiderin gelehrt, ist dann aber gleich darauf Krankenschwester geworden. Das halbe Leben hat sie Nachtwache gemacht wegen der Zulagen. Dabei hat sie immer genäht und gelismet und als ihre zahlreichen Enkelkinder auf die Welt kamen, hat sie umso mehr Grund dafür gehabt. Die ganze Familie ist ausgestattet worden mit Händchen, Kappen, Halstücher und Socken. Aber gegen die Socken habe ich mich gänzlich gesträubt. Die habe ich so kratzig gefunden. Die Grossmutter kann kaum mehr laufen. Zum Mittagstisch ist sie Krampf und dort ziehen die boshaften Lästereien im Speissalz wieder. Sie, die das Leben lang Kranke gepflegt hat, halten es kaum aus, wenn im höheren Alter Menschen so böse zueinander sind. Regelmässig startet sie unter grösster Aufregung kleine Revolutionen gegen Diskriminierungen, gegen Vernachlässigungen und dafür, dass man sie weiterhin ernst nimmt. Sie hört und sieht zwar nicht mehr viel, aber sie sucht alles von aussen auf, will wissen, was die Jungen denken, bevor sie ihr Abstimmungsmaterial pflichtbewusst ausfüllt. Und auch wenn sie nicht mehr so viel Zeitung lesen kann, regt sie sich über die Ungerechtigkeiten in dieser Welt auf, dass man sich um ihr Herz muss Sorgen machen. Und dazwischen lismet meine Grossmutti. Sie lismet und lismet und lismet. Der nie getragene Pullunder vom Grossvati liegt jetzt bei mir im Kleiderschrank. Und auch ich lege ihn nie an.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Freitag, den 8. Dezember. Diese Sendung gibt's auch als Podcast auf unserer Webseite oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen nachzuhören und zu abonnieren. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's am Montag wieder, wie immer um 11. Dann fragen wir unter anderem, wie in der Ukraine Schulbildung noch möglich ist. Beigetragen zu dieser Sendung haben Noah Piu und Nicola Kessler. Und am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Merci fürs Zuhören. Habt ein wunderbares Wochenende. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.